Steigere dein Selbstbewusstsein und schaffe mit unserem Podcast eine Realität nach deinen Vorstellungen. Viel Freude beim Zuhören und Umsetzen. Hier ist auch schon dein Gastgeber, Philipp.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge und freue mich, dass du dir Zeit nimmst. Vor kurzem las ich eine sehr schöne Definition zum Thema Selbstbewusstsein. Das Leben sei wie eine Bühne und wir hätten immer die Wahl, welche Rolle wir darauf einnehmen möchten. Gerade sind die Bühnen ja verschlossen, das Kulturleben liegt weiterhin brach und erholt sich nur sehr, sehr langsam aus dieser Zeit, aus dieser Krise. Und dennoch reizt es vor allem diejenigen, die sonst ihrer Leidenschaft auf der Bühne nachgehen, jetzt umso mehr wieder aktiv zu werden und ihr Publikum zu bewegen, zu begeistern. Mein heutiger Gast fühlt sich auf Bühnen allgemein auch sehr wohl, denn er geht seit vielen Jahren seiner Leidenschaft der Musik nach. Roland Ström, Kreisverbandsvorsitzender des Kreisverbands in Göppingen, seit nunmehr 20 Jahren musikalischer Leiter des Städtischen Orchesters Waiblingen und zudem in seiner Heimat Eislingen weiterhin musikalisch aktiv. Hi Roland, freut mich sehr, dass wir diese Sendung zusammen gestalten dürfen.
Ja, hallo Philipp. Ich freue mich ebenfalls, dass wir heute was miteinander machen können. Und ja, es ist gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit. Die Kultur liegt quasi am Boden, aber doch nicht ganz. Gestern Abend habe ich im Fernsehen die Carmen-Aufführung der Wiener Staatsoper mir angeschaut. Und es war einfach so, wie wenn man selbst in der Oper gesessen wäre. Eine hervorragende Aufführung, wunderbar. Und das sind so die Highlights in der momentan doch relativ tristen Zeit, was unsere Kultur oder Kulturlandschaft anbetrifft. Ja, es ist schade, dass die Kultur zu einer besseren Freizeiteinrichtung wieder degradiert wird. Wir haben einen sehr hohen gesellschaftlichen Wert und dennoch, zumindest laut unseren Politikern immer wieder, und dennoch sind wir derzeit zum absoluten Nichtstun, zumindest was Veranstaltungen anbetrifft, verurteilt.
Wie schaffst du es trotzdem, deine Motivation beizubehalten? Also reden wir erstmal, würde ich sagen, am Anfang dieser Folge über die aktuelle Lage. Wie geht's dir damit und wie schaffst du es trotzdem, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken?
Gut, mir geht's relativ gut damit, denn ich bin leidenschaftlicher Musiker. Ich versuche aus den Dingen das Beste zu machen und ich will eigentlich einfach mich so weit vorbereiten, dass man fit ist, sobald man wieder was tun darf. Darüber hinaus unterrichte ich ja seit nunmehr fast einem Jahr online, mehr oder weniger komplett durch, bis auf wenige Wochen des Präsenzunterrichts. Ich habe mit meinen Schülern einen hervorragenden Kontakt. Es macht riesig Spaß. Die Schüler sind mit großem Eifer dabei. Und wir haben uns mittlerweile im Grunde genommen daran gewöhnt, dass wir uns nicht mehr in Präsenz, sondern nur noch via online sehen. Aber es macht ein Stück weit Spaß, wie gesagt, es ist was Neues, es ist was ganz anderes. Ganz ehrlich, hätte ich mir vor 10 Jahren niemals vorstellen können. Aber ich denke, man muss einfach das Beste aus der Situation machen. Und motiviert bin ich deshalb, weil ich gerade unheimlich viel Zeit habe, mir meine Partituren und meine Stücke, die ich schon lange mal studieren wollte, jetzt vorzunehmen, damit ich dann, wenn wir wieder Musik machen können, einfach ja mit entsprechender Kraft und auch neuen Ideen an die Probenarbeit gehe.
Ja, und ich denke, da geht es nicht nur dir so, sondern auch deinen Musikerinnen und Musikern, dass einfach diese Zeit aktuell, ja, die sorgt wieder für Vorfreude, für spannungsvolle Erwartungen. Und ich denke, dich kitzelt's in den Fingern. Die anderen wollen auch wieder Aufführungen gestalten. Gerade letztes Jahr, die ganzen Feste fielen aus. Und du hattest ja einige Veranstaltungen geplant im Rahmen deines Jubiläums. Da reden wir nachher gerne noch drüber. Genau dieser Verzicht ist es ja, der uns wieder die Lust bringt und die Freude daran, unsere Leidenschaft auszuleben. Wie du schon sagtest, vor 10 Jahren hättest du dir das Ganze nicht ausmalen können. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ein paar Jahre zurück, um genau zu sein ins Jahr 1967. Denn in diesem Jahr fing alles an mit deinem musikalischen Werdegang. Deine Wurzeln liegen in Eislingen. Und als kleiner Junge fiel die Entscheidung damals auf die Klarinette. Erinnerst du dich noch daran, wie du deine ersten musikalischen Gehversuche unternehmen durftest?
Ja, da erinnere ich mich noch sehr gut daran. Kann ich dir versichern, auch wenn ja 1967 ein Datum ist, das jetzt schon mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegt, dennoch erinnere ich mich sehr gut. Ich musste, wie viele Kinder auch, Blockflöte spielen eine Zeit lang. Das hatte unsere Religionslehrerin damals unterrichtet in der Schule. Das war ein Instrument, das mir überhaupt keinen Spaß machte, weil auch meine Lehrerin dieses Instrument, den Eindruck hatte ich zumindest, nicht beherrschte. Und es kam so, dass wir in Eislingen bzw. in Göppingen gab es eine sogenannte Konzertvereinigung, und diese Konzertvereinigung hat immer wieder schöne Konzerte aufgeführt. Und da war ein Klarinettist in diesem Orchester, der Walter Kunert. Ich hoffe, ich darf den Namen nennen, aber ich glaube, der wird mir nicht böse sein, und der hat mich fasziniert. Und daraufhin habe ich zu meinem Vater gesagt, ich will Klarinette spielen. Bin groß, freudestrahlend damals dem Aufruf gefolgt, als der örtliche Musikverein für Nachwuchsmusiker geworben hat, und bin dann auch zu dieser Instrumentenvorstellung gekommen. Und da hat der Dirigent zu mir gesagt, du bist Trompeter.
Oh.
Und dann habe ich ihn angeschaut und dann sagt er, du musst Trompete spielen. Du bist, und dann sage ich, nein, ich will aber Klarinette spielen. Und dann sagt er, nein, du musst Trompete spielen. Und dann bin ich heim und habe zu meinem Vater gesagt, wenn ich nicht Klarinette spielen kann, dann spiele ich gar nichts. Und mein Vater und der Dirigent, die waren beide bei der Stadt Eislingen tätig. Und dann hat mein Vater gesagt, du, pass mal auf, der Jung will Klarinette spielen oder er spielt gar nichts. Und dann habe ich mich in meinem Alter von knapp 9 Jahren damals schon durchgesetzt und ich durfte dann Klarinette spielen. Man hat mir dann ein uraltes Instrument, eine S-Klarinette, in die Hand gedruckt. Alle haben gesagt, ach ja, du bist ja zu klein, du kannst keine richtige Klarinette spielen. Es war mir wurscht. Ich wollte unbedingt Klarinette spielen, mit dem Ergebnis, dass ich dann mir zu meiner Kommunion von meinen gesamten Verwandten alle Geld schenken ließ damals. Und dann habe ich 600 Mark zusammenbekommen und dann bin ich los. Und dann habe ich mir für 600 Mark eine S-Klarinette, gebrauchte Keilwert-S-Klarinette gekauft, die ich damals über ein älteres Brüderpaar, die Gebrüder Rölz, das waren Instrumentenbauer aus dem Böhmerwald, die haben das gehabt und denen habe ich die abgekauft und die haben gesagt, wenn du ein Problem hast, dann kommst du zu uns. Und so habe ich Klarinette gelernt.
Wow, Roland, erstmal vielen Dank für diesen persönlichen Einblick. Einfach, ja, inspirierend, weil man einfach sieht, okay, du hast von Anfang an eine klare Vision gehabt, eine klare Stellung bezogen und deine Meinung direkt gesagt, und ohne diese Konsequenz wärst du nicht da, wo du heute bist. Diese Durchsetzungskraft, die hast du beibehalten, Gott sei Dank, denn nach dem Klarinettespielen wolltest du auch der Tätigkeit als Dirigent nachgehen.
Ja, das stimmt.
Wann kam es zu diesem Entschluss? Gab es da auch eine Person, die dich enorm fasziniert hat? Gib uns einen Einblick, was ging damals in dir vor und wie war der erste Impuls?
Der erste Impuls war eigentlich, dass ich damals dann in der Stadtkapelle in Eislingen mit 16 Jahren sehr viel Registerarbeit schon gemacht habe. Ich habe da das Klarinettenregister mehr oder weniger geleitet. Ich habe dann, damals haben wir uns als erste Kapelle im ganzen Kreis Göppingen, man höre und sage, Saxophone in das Orchester genommen. Wir haben damals 6 Mädels, das war noch die größere Sensation damals, 6 Mädels in das Orchester aufgenommen, 3 Altsaxophone, 3 Tenorsaxophone, unter anderem war da auch meine größere Schwester dabei. Und der Dirigent hat damals gesagt, du musst denen Saxophon beibringen. Und dann, weil ich ja im zweiten Instrument auch Saxophon gespielt habe, habe ich dann mit den 6 Mädels mehr oder weniger so Gruppenunterricht gemacht. Und wir haben relativ schnell diese Mädels in das Orchester integriert. Und ich habe, wie gesagt, damals viel Registerproben gemacht. Und irgendwann waren wir 1977 bei den internationalen Festspielen in Wien für internationales Musizieren, für Jugendorchester. Da hatten wir mit der Jugendkapelle den ersten Preis gemacht, gemeinsam mit einem kanadischen Orchester. Und ein Jahr später waren wir dann erneut dort und siegreich, alleiniger Sieger, und waren damals sozusagen Jugendweltmeister mit der Jugend damals. Und da habe ich so gewisse Kontakte gehabt, wo ich immer gedacht habe, oh, das muss doch schön sein, da vorne zu stehen und seine eigenen musikalischen Ideen umzusetzen. Leider gelang mir das in Eislingen nicht, weil der dortige Dirigent und die ganze Familie dort eine Institution war, und er hat immer zu mir geheißen, dirigiere, das ist ausschließlich Engler-Sache. Okay, dann habe ich mich irgendwie weiterentwickelt, bin zum Landesblasorchester 1980 gekommen, wurde da Mitglied im Landesblasorchester, eine ganz, ganz wichtige Station für mich, auch als Musiker zum einen, aber auch als dann mehr oder weniger in den Anfängen als Dirigent. Ich hatte damals den Leiter, das war der Helmut Hase Altendorf, kennengelernt, ein damaliger Landes- und Bundesmusikdirektor, war damals die Institution in Deutschland, was das anbetraf. Und ich habe einen jungen Kollegen, den Simon Kaden, kennengelernt. Und durch diese Unterhaltungen und so weiter habe ich gedacht, ich will jetzt unbedingt dirigieren. Gut, es kam, wie es kam, kommen musste. Ich habe mich zum ersten Dirigierlehrgang nach Kirnbach beworben, auch wieder hoch motiviert, weil ich schon ein bisschen zu Hause geübt habe, vorm Spiegel und so weiter und so fort, und kam dorthin, und dann sagt doch der Glatt zu mir, der Helmut Hase Altendorf, pass mal auf, so dirigiert man nicht. Dann gucke ich ihn an, er guckt mich an und sagt, den Taktstock nimmt man in die rechte Hand. Ja. Oh, und ich als Linkshänder dann geguckt. Ich habe das probiert und ich bin schier verzweifelt. Okay, dann bin ich zum zweiten Lehrgang hin. Ich war wieder am Linksdirigieren und der macht wieder ein Spektakel und sagt, es dirigiert niemand auf dieser Welt mit der linken Hand. Naja, zu deiner Zeit, damals hast du an so einer Institution natürlich aufgesehen, hast dich nicht getraut, irgendwas anderes zu sagen. Okay, ich habe dann irgendwann eben versucht, rechts zu dirigieren. Es war mehr schlecht als recht. Und dann war irgendwann kam dann die Zeit, als ich dann 84 hier in Ottenbach, wo ich wohne, die Jugendkapelle übernommen habe. Dann habe ich gedacht, so, jetzt dirigiere ich so, wie ich es für richtig halte. Und habe gemerkt, dass ich dann, wenn ich das links mache, viel besser zurechtkomme. Zwei Jahre später habe ich den Harry DeBass, einer meiner wichtigsten musikalischen Personen, die ich kennenlernen durfte, Harry DeBass kennengelernt und habe dann unter anderem bei Harry DeBass Dirigierunterricht genommen. Der Harry hat keine einzige Silbe zu meinem Linksdirigat gesagt, und von da ab habe ich mir dann gedacht, nee, ich werde mir meinen eigenen Werdegang zusammen schustern, auf gut Schwäbisch gesagt, nämlich ich mache, was ich für richtig halte und wie ich denke. Und habe dann mit vielen, vielen, vielen großartigen Komponisten und Dirigenten zusammenarbeiten dürfen. Und das Beste war dann 1987, als wir zum ersten Mal mit dem Landesblasorchester nach Holland gingen und ich nach Kerkrade fuhr, also mit dem Landesblasorchester. Da steht doch ein Mann auf der Bühne, kein geringerer als Johann de Mey, und dirigiert links.
Ach.
Und ich habe gesagt, guck dir das an, ein Mann, der links dirigiert und auch noch Johann de Mey heißt. Und du wirst es kaum glauben, ich bin auf ihn zugegangen und habe ihn persönlich angesprochen. Und seitdem sind Johann und ich gute Freunde.
Okay, da müssen wir kurz unbedingt einsteigen, Roland.
Ja, gerne.
Johann de Mey, für alle, die ihn nicht kennen, ist eine Größe in der Musikszene, also ein Roland, man kann schon sagen, weltberühmter Komponist.
Ja, das kann man sagen.
Und er schreibt unglaublich faszinierende Blasmusikliteratur. Zum Beispiel hat er auch die Herr der Ringe Sinfonie arrangiert, soweit ich weiß, für Blasorchester.
Genau. Ich dürfte ganz kurz vielleicht korrigieren. Es ist nicht arrangiert, sondern es ist seine allererste Sinfonie gewesen. Originalkomposition, 5 Sätze, die er 1989 geschrieben hat und die mittlerweile immer noch zu den zu der beliebtesten Sinfonie für Blasorchester zählt. Er hat mehrfache Preise damit gewonnen. Und wie gesagt, das war eigentlich für ihn der große internationale Durchbruch. Er hatte vorher schon verschiedene andere Stücke geschrieben, aber die Sinfonie Herr der Ringe, The Lord of the Rings, das war mehr oder weniger sein internationaler Durchbruch als Komponist.
Mhm. Also stellen wir uns das Ganze mal vor. Für dich war der Wunsch klar, ich möchte Dirigent werden. Dabei gab es aber große, kleine Hindernisse und Ablehnungen. Das heißt, mehrere Instanzen sagten dir damals, so kriegst du das nicht hin, so geht das nicht, so macht man das nicht. Und dann triffst du diesen weltberühmten Dirigenten und Komponisten und er macht es genauso, wie du es auch für richtig hältst. Was hat er dazu gesagt, als du ihm von deinen Erfahrungen berichtetest?
Also es war eine mehr oder weniger dann zufällige Begegnung, weil ich so fasziniert war von seiner Musik. Wir haben uns dann irgendwo an einer Bar abends mal getroffen, zufälligerweise. Und ich habe gedacht, ich spreche ihn einfach drauf an. Er sagte zu mir, hi, ich bin Johann. Da sage ich, hi, ich bin Roland. Habe ein bisschen so erzählt, was ich mache und so weiter. Und dann sagt er zu mir, ja, lass dich von niemand abbringen. Dirigieren ist etwas, was aus dem Innersten herauskommt. Das ist keine mechanische oder motorische Sache, sondern die Dirigieren ist das Empfinden, ist das Übertragen von dem, was man in seinem Körper fühlt und spürt, auf die Hand. Die Hand folgt dir ganz alleine und automatisch, wenn du mit dir und der Sache lebst. Und das war für mich einfach so wichtig, dass man nicht jetzt hier Dirigieren in einen Formalismus bringt. Das kann nur sein, wenn man das so und so macht oder so und so macht. Und er hat mich damals dann eigentlich noch einen wichtigen Satz gesagt, er hat gesagt, versuch deinen eigenen Stil zu finden, versuch deine eigene Stilistik als Dirigent, so wie du als Musiker und als Klarinettist einen hervorragenden Klang hast und einen hervorragenden Klarinettist bist, hat mein Klarinettenspiel auf der S-Klarinette damals so sehr gefallen. Er hat gesagt zu mir, ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich, aber ich sage es trotzdem, er hat noch nie jemand gehört, der die S-Klarinette so fein und mit so viel Gefühl spielt. Mhm. Hat mich natürlich damals unheimlich aufgebaut und auch dieses Dirigieren. Und ich habe viele, viele Jahre später den Thomas Doss, auch einen ganz berühmten Komponisten, der unheimlich viele Dinge schreibt und ganz flexible Musik schreibt, kennenlernen dürfen. Und auch mit Thomas verbindet mich mittlerweile ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Er ist ja Österreicher, ich bin ja auch zu einer Hälfte Österreicher, weil meine Mutter Österreicherin ist, und wir haben große und tolle Freundschaft geschlossen, und auch er sagt, ich dirigiere links wie rechts. Es kommt darauf an, wie ich und was ich gerade beim Dirigieren empfinde. Er war ja viele Jahre in Bozen an dieser Dirigentenschule, und er sagt, ich habe Dirigenten ausgebildet, ob rechts oder links, das ist nicht wichtig. Und ja, so war das für mich ein ganz eindrucksvolles Erlebnis und einfach auch wichtig zu wissen, ich konzentriere mich nicht darauf, ob ich jetzt die oder die Hand nehme, sondern ich konzentriere mich darauf, wie lebe ich die Musik, wie bringe ich die an meine Musiker rüber und was muss ich tun, damit ich die meinen Musikern rüberbringe.
Mhm. Dieses Vermitteln von Musik braucht ja auch unglaublich viel Vorstellungskraft. Das heißt, jeder Dirigent braucht eine Art musikalische Vision und er braucht Überzeugungskraft. Also es kommt auch auf bestimmte kommunikatorische Fähigkeiten an. Woher nimmst du deine Energie und wie schaffst du es, deine Musiker für bestimmte Werke zu begeistern?
Ja, also vielleicht das Erste, die Energie. Die Energie nehme ich einfach aus der Musik, weil die Musik ist so faszinierend. Ich sage das ganz ehrlich, ich bin gestern Abend vorm Fernseher gesessen, habe diese wunderbare Musik angehört. Natürlich, klar, die Wiener sind natürlich eine Klasse für sich, aber wenn man diese Musik hört, ich hatte mehrfach Tränen in den Augen, weil es einfach, also Freudentränen, weil es einfach so schön ist. Musik hat eine unheimliche Energie und eine unheimliche Kraft. Und zu mir hat mal einer der auch sehr guten Musiker und Dirigenten gesagt, Musik hilft sowohl in Freud und als auch im Leid. Und da steckt viel drin. Wir haben sehr viel Freude durch die Musik. Wir haben manchmal auch sehr viel Leid durch die Musik, wie jetzt zum Beispiel in der jetzigen Phase. Aber die Freude und das überwiegt bei mir. Und das treibt mich an, auch nach so langer Zeit immer wieder. Und im Gegenteil, ich bin jetzt gerade im Moment so heiß, wie ich schon lange nicht mehr war. Mhm. Diese Energie kommt auch da drauf, weil man jetzt denkt, boah, das ist so, ich vergleiche das wie so ein Rennpferd, wenn man so Trabrennen oder so Rennen anguckt. Da stehen die Pferde, sind geparkt in dieser Box, ne? Und die wollen raus und ja, da kann man die kaum halten. Und wenn dann dieses Gitter aufgeht, da ist das wie eine Explosion. Und so fühle ich mich im Moment. Und so fühle ich mich aber auch fast immer als Dirigent. Und wie bringt man das zu seinen Musikern? Ich glaube, was mich vielleicht auszeichnet, ist die Tatsache, dass ich eine ehrliche Arbeit mache. Also ich mache es nicht, um Geld zu verdienen oder sonst was, sondern ich lebe die Musik und das mache ich meine Musiker vor. Und ich glaube, deshalb erreiche ich die Musiker auch, weil sie wissen, das von mir ist natürlich. Ich bin in der Probe, versuche ich möglichst natürlich zu sein, nicht irgendjemand oder irgendwas nachzumachen, sondern es steht der Roland Ström da vorne. Und Roland Ström, wie sagen meine Musiker immer zu mir, der macht es mit links und macht es auch mit seiner, naja, immer wieder so richtig schwäbischen, gemütlichen Art. Ich bin keiner, der auf das Pult klopft oder irgendwo mal ausrastet oder sowas, sondern ich versuche immer, die Musiker zu locken. Ich versuche, die Musiker an ihrer ureigensten Wurzel zu packen, nämlich du kannst es, du kriegst es hin. Ich würde niemals von dir sagen oder ich würde niemals etwas verlangen, wo ich weiß, das geht nicht. Und wenn man so versucht, die Musiker zu kitzeln, aus dem Musiker herauszuholen, zunächst mal, was sie als Einzelmusiker können, dann muss man, glaube ich, gar nicht arg viel mehr tun. Und dann hat man halt als Dirigent die große Aufgabe, dass man versucht, aus einem Einzelinterpret, was jeder einzelne Musiker ist, und oft ist er mit dieser Aufgabe schon fast an seinem Limit vielleicht, muss man versuchen, ihn zu einem Gesamtkomplex zusammenzubringen und zu sagen, pass auf, das ist wie so ein Mosaik, jeder hat sein Bausteinchen und wenn wir diese Bausteinchen alle zusammenfügen, dann haben wir ein Gesamtes. Ich bin ja in meinem Beruf Verkehrsingenieur. Möchte ich da noch eine kleine Anekdote erzählen.
Sehr gern.
Ich bin ja Verkehrsingenieur. Und wir haben vor kurzem einen neuen Verkehrsrechner gekauft für unsere Signalanlagen. Und wir haben ja lauter Signalanlagen, die autark laufen, also sprich verkehrsabhängig. Da hat mich dann ein Gemeinderat gefragt, Herr Ström, für was müssen wir denn dann noch fast 400.000 Euro ausgeben für einen Verkehrsrechner? Und dann habe ich gesagt, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Orchester. Da sitzen 50 gute Musiker drin. Jeder ist ein Individuum, jeder ist ein Supermusiker. Und da vorne steht ein Dirigent, der aus diesen 50 Musikern ein Orchester macht. Und so müssen Sie sich das mit dem Verkehrsrechner vorstellen. Hier sitzen 50 Signalanlagen und der Verkehrsrechner bringt die alle noch zusammen, damit die insgesamt untereinander noch besser werden. Und da war der, hat mich anguckt und hat gesagt, wow.
Mhm. Ja, und das ist ja auch so eine interessante Frage. Du hast ja die Wiener Philharmoniker erwähnt, also gestern Abend am Fernseher, Carmen-Aufführung. Was ist da deine Erfahrung bei den Auftritten? Wo liegen da die Nuancen, die du als Dirigent noch auskitzeln kannst?
Ich denke, was ganz wichtig ist, dass man beim Auftritt im Grunde genommen nicht das erste Mal das Gefühl hat, wir spielen das Stück jetzt heute quasi und zum ersten Mal, sondern man muss so arbeiten in der Probe und in der insgesamten Vorbereitung zum Konzert oder zur Aufführung, dass es im Grunde genommen für die Musiker ist wie ein Sahnehäubchen. Das ist meine Erfahrung, das habe ich auch von vielen anderen guten Leuten und Dirigenten gelernt. Man muss im Grunde genommen zwei Wochen vor dem Konzert mit den Stücken fertig sein. Und das, was dann kommt, ist im Grunde genommen nice to have.
Die Kür quasi.
Die Kür, ganz genau, die Kür sozusagen. Und dann ist man sowohl als Dirigent als auch als Musiker so gelöst und hat zwar Spannung in sich, aber man ist nicht verkrampft. Wenn man bis zum Schluss vom Konzert nicht weiß, ob das Stück tatsächlich durchgeht oder ob man womöglich im Konzert abbrechen muss, dann kann weder Dirigent noch Musiker frei spielen oder haben die Möglichkeiten, das Potenzial abzurufen, das alle haben. Der Dirigent muss ständig aufpassen, dass nichts passiert. Die Musiker denken immer, oh Gott, das war doch jetzt die Stelle, wo wir gestern dann ausgeflogen sind und so weiter und das noch in der Generalprobe. Das ist mit Sicherheit, kann da nichts Gutes passieren. Mhm. Und auch da ist mir zum Beispiel mein Dasein als Musiker, kommt mir da zugute. Wenn du weißt, auf der Klarinette, ja, oder auf deinem Instrument, dass der Ton schlecht klingt oder nicht toll klingt oder vielleicht nicht gut stimmt, dann musst du umso mehr von dir investieren, dass du den Ton zu einem guten Ton machst und sagst, dieser Ton soll mein Freund werden. Und so ist es dann natürlich als Dirigent auch. Wenn man weiß, oh, an dieser Stelle wird es vielleicht kritisch, dann muss man mit einer positiven Energie an diese Stelle rangehen. Man darf als Dirigent an dieser Stelle nicht irgendwie ein kritisches Gesicht machen, sondern muss sagen, pass auf, muss mit großen Augen, mit riesiger Überzeugung möglichst sich ganz groß machen als Dirigent, hinstellen in seiner gesamten Körpergröße und sagen, ich führe euch durch diese Stelle durch. Und das sind die Momente, die dann im Konzert auch übrig bleiben, weil man weiß, oh, guck mal, wir haben es gemeistert. Und man muss den Musikern immer das Gefühl geben, man hat es zusammen gemacht. Der Dirigent, der am Konzert für die Galerie dirigiert, ist ein ganz schlechter Dirigent aus meiner Sicht. Denn ich sage meinen Musikern immer, passt mal auf, am Konzert ist der Dirigent wie der Pilot im Flugzeug. Normalerweise fliegt das Flugzeug von allein. Aber sollte irgendetwas passieren, was unvorhergesehen, dann greift der Dirigent ein oder der Pilot ein und da könnt ihr euch zu 100% auf mich verlassen. Und das ist mit diesen Gefühlen und mit diesen Dingen muss man auf die Bühne gehen. Und da wird dann einfach, dann kommt was Gutes unterm Strich raus. Dann sind alle motiviert, alle sind begeistert und wissen, okay, und wenn es dann doch vielleicht irgendwo was gibt, der ist da. Und so muss man als Dirigent einer Aufführung mit seinem Orchester herangehen. Und so habe ich das auch von vielen Dirigenten abguckt. Hat mir übrigens mein Vater schon als kleines Kind beigebracht. Der sagt, hat immer gesagt, mit den Augen und mit den Ohren darf man stehlen. Und deswegen spiele ich so gern in diesen Orchester mit, weil man immer, immer wieder was von diesen Leuten lernen kann. Egal, wie lange man dirigiert. Das ist auch etwas, was man als Dirigent wissen muss. Man ist nie fertig. Man lernt jeden Tag neu dazu. Und es gibt immer wieder Situationen, wo man als Dirigent lernt. Und man darf sich als Dirigent nie so hinstellen, wie, sag ich mal, so ein kleiner Herrscher, so ein kleiner Diktator. Das ist in der heutigen Zeit total falsch. Man braucht ein großes Selbstbewusstsein. Das ist ganz wichtig. Man muss wissen, wo will ich hin, was will ich tun, wie komme ich dorthin und so weiter. Aber man muss seine Musiker mit einbinden. Man ist ein Kollektiv insgesamt. Musiker und Dirigent sind ein großes Kollektiv. Die müssen gut miteinander harmonieren. Nur dann wird auch ein hervorragendes Ergebnis rauskommen.
Ja, und diese Harmonie, die kommt dann zustande, wenn man auch abseits der Musik Zeit miteinander verbringt und einfach sich zwischenmenschlich aufeinander einlässt. Und ich denke auch, je besser man sich kennt und je besser ein Dirigent seine Musikerinnen und Musiker kennt, desto besser kann man auch im Konzert dann aufeinander eingehen und Impulse setzen, Signale erkennen und reagieren. Und ich fand auch deine Metapher mit dem Piloten sehr schön, denn die Musik ist eine spannende Reise. Du hast es ja während der letzten Jahre selbst erlebt und ich möchte gerne mal versuchen zusammenzufassen, was so die wichtigen Punkte sind, die dich auf deinem Weg begleitet haben, die dich auf deinem Weg vorangebracht haben. Ich denke, als erstes ist es auf jeden Fall Ehrlichkeit. Du hast von Anfang an gewusst, ich möchte Klarinette spielen, hast deine Meinung ehrlich und direkt geäußert. Und für dich gab es keine Alternative. Das heißt, da war diese 100%ige Klarheit, dieser 100%ige Fokus Und du wusstest, du möchtest das erreichen, was anderes kommt nicht in Frage. Dann, denke ich, kam es auch auf die Konsequenz an. Das heißt, du hast diesen Weg diszipliniert verfolgt und nach Möglichkeiten gesucht, deine Ziele zu erreichen. Gerade über Mentoren wie Thomas Doss oder Johann de May, die dann zu Freunden wurden und die dich in deinem Tun bestärkt haben. Ich denke, das können unsere Zuhörer daraus auch mitnehmen, dass es immer hilfreich ist, Unterstützer zu haben, die dieselben Interessen verfolgen oder die womöglich auch einen ähnlichen Werdegang haben. Also beide dirigieren auch mit Links, so wie du. Und ich denke, das hat euch auch verbunden oder verbindet euch bis heute. Und als drittes, wenn ich jetzt spontan etwas suchen müsste, dann ist es die Fähigkeit, andere zu begeistern und andere mit deiner Leidenschaft anzustecken. Wenn man das als Mensch beherrscht, dann fällt es umso leichter, seine Ziele zu erreichen und Leute damit zu erreichen, zu bewegen. Findest du dich da wieder, Roland?
Ja, lieber Philipp, wunderbar. Das ist eine sehr tolle Zusammenfassung. Da finde ich mich sehr wohl wieder. Ich habe in meinem Leben gelernt, man muss einen Weg gehen, geradeaus, ganz wichtig. Ich habe aber auch gelernt, man darf dabei nicht vergessen, links und rechts zu schauen. Man muss wirklich immer auch schauen, was machen andere? Bin ich auf meinem Weg noch richtig? Muss ich vielleicht meinen Weg ein Stück weit korrigieren? Aber ich habe mich nie irgendwie beeinflussen lassen von Leuten, die gemeint haben, sie seien, wie soll ich sagen, kleine Götter oder sowas. Denn dies sind meistens die falschen Leute. Ich habe auch sehr bald gelernt, wer ist tatsächlich jemand, der mir was oder der mich weiterbringt auf meinem Weg, im Übrigen im Beruf wie auch in der Musik, in der Freizeit. Ich bin ja von Berufs wegen kein Musiker, sondern ich mache das alles in meiner Freizeit als Hobby. Und weil es mir halt, wie gesagt, unheimlich Spaß macht. Was wichtig ist, wie du gesagt hast, ist die Leidenschaft. Die Leidenschaft für die Musik muss da sein. Wenn ich donnerstags oder mittwochs oder egal in die Probe gehe und denke, oh Gott, dann ist das schon der Anfang vom Ende. Das macht wenig Sinn. Ich muss in die Probe gehen, weil ich denke, oh ja, freut mich, ich werde jetzt heute wieder tolle Musik machen können. Und wir werden wieder vielleicht uns weiterentwickeln. Und man muss auch das Gefühl, man muss die Probenarbeit und insgesamt die ganze Arbeit so aufbauen, dass am Ende von jeder Probe ein kleiner Erfolg steht. Dass man merkt, oh ja, wir sind ein Stückchen weiter. Dann kommt natürlich auch mal wieder ein kleiner Rückschlag, das ist ganz klar. Aber insgesamt gesehen muss man schauen, dass es eine Entwicklung geht. Und dazu braucht der Dirigent ein klares Konzept und eine klare Vorstellung. Wo will ich hin? Man muss als Dirigent lernen, vom Ende her zu denken. Ich muss sagen, das ist mein Ziel, dort will ich hin. Und dann muss ich rückwärts gehen und sagen, so, jetzt stehe ich da und wie komme ich dorthin? Und deswegen macht mir das Dirigieren auch so Spaß oder macht mir die Arbeit so Spaß, weil man immer wieder sieht und es immer wieder fasziniert ist, wenn man sich überlegt, wow, wo waren wir am Anfang und wo haben wir ein Konzert gespielt? Was aber auch ganz wichtig ist, dass man als Dirigent akzeptiert, im Konzert gibt jeder sein Bestes. Und wenn einer mal vielleicht irgendwo reinbläst oder vielleicht einen Einsatz versäumt, dann darf man nach dem Konzert nichts mehr an Korrekturen anbringen. Sondern man muss sagen, okay, Leute, das war, so haben wir es gespielt, das ist es und damit ist es okay. Das ist auch eine wichtige Sache, die ich gelernt habe, dass man, wenn man ein Konzert im Nachgang analysiert, dass man nicht auf einzelne Dinge eingeht, sondern dass man sagt, pass auf, ja, okay, da haben wir vielleicht nicht ganz toll eine tolle Intonation gehabt oder da war das Zusammenspiel noch nicht ganz 100%, das kriegen wir vielleicht beim nächsten Konzert. Und dass man sich über solche Kritiken, positive Kritik, weiterentwickelt zum nächsten Konzert und zum nächsten Event. Und so kann man auch sich in seiner ganzen Qualität weiterentwickeln. Und was natürlich ganz richtig ist, was du sagst, es ist wichtig, dass man nicht nur Dirigent ist. Man muss auch Freund und Kumpel sein und man muss auch mal nach der Probe mit den Musikern in die Kneipe gehen und mal ein bisschen hinsitzen und mal zuhören. Da ist man dann nicht mehr Dirigent, sondern da ist man einfach, da hört man einfach ein bisschen zu, da sitzt man hin, hört so ein bisschen das Feedback seiner Musiker und guckt ein bisschen, dass man auch ein bisschen außerhalb von der Musik von seinen Musikern was mitkriegt. Denn wir sind ja Menschen, wir sind ja Menschen. Und dann weiß man vielleicht, oh, jetzt weiß ich, okay, der hat gerade ein bisschen private Probleme oder der hat es im Geschäft gerade nicht so leicht. Okay, deswegen hat er vielleicht die letzten 4 Wochen nicht so intensiv üben können oder ist vielleicht mit dem Kopf nicht so 100% bei der Sache. Das hilft unheimlich, solche Dinge.
Ein Gedanke, der mir gerade kommt, ist, dass man das Konzert auch in jeden anderen Lebensbereich übertragen kann. Also jeder hat ja irgendwelche Träume, irgendwelche Ziele, Visionen. Es ist erlaubt, groß zu denken, also sich ein Ziel vorzustellen, sprichwörtlich den Konzertsaal zu sehen und man selbst ist auf der Bühne und sein Ziel wird real. Denn Konzert bedeutet ja übersetzt Wetteifern, die Instrumente, die Instrumentalisten wetteifern und es bedeutet Einsatz, Energie. Wenn jemand etwas sich vornimmt, dann braucht es diesen Einsatz, diese Energie. Man kann das Konzert symbolisch sehen, für jeden anderen Lebensbereich auch, sei es der Sportwettkampf, sei es eine berufliche Hürde oder eine Reise, die man planen muss. Und auch da entstehen dann diese Bilder im Kopf, die man real werden lassen möchte. Da wir jetzt in die Zukunft abschweifen, Roland, erzähl uns mal, was du für die nächsten Monate geplant hast und was dich aktuell begeistert, worauf du momentan brennst, welche Projekte, welche Vorhaben, welche Konzerte.
Ja, was ich aktuell plan, ist natürlich derzeit schwierig. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe jetzt ein Jahr als Dirigent hinter mir, was ich eigentlich noch nie hatte. Du hattest eingangs gesagt, alle Auftritte sind ausgefallen. Mein 20-jähriges, in Anführungszeichen, Jubiläum mit dem Städtchenorchester ist mehr oder weniger zu einem musikalischen Sabbatjahr degradiert worden, zwangsläufig. Aber auch hier habe ich nicht als Dirigent den persönlichen Ehrgeiz, dass ich unbedingt jetzt dieses 20-jährige Jubiläum feiern muss. Wir haben gesagt, dann gibt es halt 20 plus 1 oder vielleicht ist ja auch das Ziel des Vierteljahrhunderts, 25 Jahre. Also hier sieht man schon wieder, ich richte den Blick nach vorne. Ich habe auch in meiner ganzen Laufbahn als Dirigent noch nie so viele Konzertprogramme geschrieben und gemacht und mir Überlegungen gemacht, weil man immer wieder, ja, umdisponieren musste, vielleicht doch nicht mit der ganzen Mannschaft, vielleicht doch nicht mit einer großen Mannschaft mit zusätzlichen Instrumenten wie Celli oder Harfe, Klavier und so weiter und so fort. Also es war jetzt ein sehr, sehr arbeitsintensives Jahr für mich als Dirigent. Natürlich nicht, was die Proben anbetrifft, sondern was die Programmgestaltung anbetraf. Leider Gottes haben wir derzeit von der Politik keine Perspektiven. Man kann nicht sagen, okay, bis da und da geht es weiter, weil die Perspektiven auch die Politik nicht kennt und abhängig ist von dem, wie sich das alles entwickelt. Und dann habe ich gesagt, okay, Open-Air-Konzert mit Queen und ABBA, das könnte was ganz Tolles werden. ABBA, eine Gruppe, die begeistert hat und ich glaube, das ist das, was wir jetzt in der Zeit brauchen. Wir brauchen Musik, die begeistert, sobald wir wieder loslegen können. Und deshalb ist das zum Beispiel eins meiner Projekte. Aber ich bin auch ein sehr gläubiger Mensch. Und deshalb habe ich auch angeregt, ob es nicht sein könnte oder ob es nicht eine Idee sein könnte, dass wir für den Fall, dass das Altstadtfest ausfällt, und davon gehe ich jetzt mal fest davon aus, bei der derzeitigen Entwicklung, den Gottesdienst am Sonntag trotzdem feiern. Da bin ich jetzt gerade auch dabei, Stücke zu suchen, die man also im besten Fall mit dem ganzen Orchester spielen kann. Aber wenn es dann, wie gesagt, nicht geht, in kleineren Besetzungen. Und dann ist natürlich das ganz große Ziel, das ist Jahresabschlusskonzert im November, Ende November, wo ich dann doch hoffe, dass wir wieder mit der gesamten Mannschaft, mit dem großen Orchester spielen können. Da habe ich eine ganz, ganz tolle Komposition gefunden, das heißt The Ghost Ship, wo man auch eben das Orchester, sinfonische Orchester mit Cellis und Harfe, Klavier erweitert. Und das ist sicherlich eine tolle Geschichte. Ja, das sind so jetzt gerade ein bisschen die Ziele. Und dann richtet man natürlich den Blick auch schon wieder auf 2022 und 2023. Da sind wir gerade dabei, die ganzen Termine zu fixen, weil auch das Bürgerzentrum natürlich, wo wir immer musizieren, in Waiblingen sehr gefragt ist. Und die Termine dort sehr rar sind. Deswegen gibt es jetzt schon die Planungen für 2022 und fürs Jahr 2023.
Das klingt nach sehr vielversprechenden Ideen und man merkt, dass du voller Begeisterung bist dafür. Es wird auch Zeit, dass es wieder losgeht, dass sich was tut in der Kulturlandschaft, denn wir mussten jetzt lange genug verzichten. Genauso Leute braucht es, die in die Umsetzung gehen und die dranbleiben, egal welche Umstände herrschen, egal wie wieder diese sein mögen. Auf jeden Fall wünsche ich dir, lieber Roland, bei deinen Vorhaben viel Erfolg, dass du sie in die Tat umsetzt. Wie gewohnt, mit reichen Visionen, mit Umsetzungswille und mit Menschlichkeit auf jeden Fall, denn der Spaß in der Musik, da ist es ja, der uns dabei hält. Dabei wünsche ich dir viel Vergnügen und viel Freude, wenn du wieder auf der Bühne stehen darfst mit deinem Orchester.
Ja, danke, Philipp. Freut mich und ich hoffe, dass dies bald der Fall sein kann.
Das hoffen wir alle, Roland. Ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast für diese Folge. Es hat mir Spaß gemacht und ich fand es sehr interessant, persönlichen Einblick zu bekommen in deinen Werdegang, in deine Laufbahn. Ich freue mich, wenn es wieder losgeht mit Musik und wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
Ja, ebenso, Philipp, dir auch einen schönen Tag, schönen Sonntag noch und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir so schön ins Gespräch kommen konnten. Dankeschön.
Sehr gerne, Roland. Euch da draußen wünschen wir auch noch einen schönen Tag. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Egal, was ihr euch wünscht, was ihr vorhabt in der Zukunft, bleibt dran. Es lohnt sich auch mal einen Umweg zu gehen. Und zur Not macht es einfach mit links. Viel Spaß dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war eine weitere spannende Ausgabe. Wenn dir die Sendungen gefallen, abonniere den Kanal und schenke uns eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir auch weiterhin interessanten Content produzieren, der dich weiterbringt. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß in deinem Erfolgsrhythmus.